hörst 8 Minuten Ziehzeit mit Lasi und Jan.
Neue Haare, Mare, Playboy, Mayboy, Lackschuh, diese Brust, boom.
In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 8 Minuten Ziehzeit. Hallo Lars.
Hallo, ich wollte mal mit einem Klassiker beginnen.
Ja, finde ich super. Wo kam der her?
Du kennst Lackschuh nicht? Okay, erste Hausaufgabe für dich innerhalb der ersten Sekunden. YouTube einfach Lackschuh. Das ist ein wir haben noch letzte Woche über die Mofa-fahrenden Playboys geredet. Genau so ein Typ. Und er steht vorm Spiegel und filmt sich so ein bisschen selber und sagt, wie cool er ist. Also es ist sehr, sehr gut.
Okay, es klingt perfekt.
Einfach nur Lackschuh.
Ich bin übrigens bei der letzten Hausaufgabe nachgekommen und habe den Ellenbogen von Boris Becker gegoogelt.
Und?
Ja, schon funny.
Ist schon...
Ist schon funny.
Sag mir Lars, bitte, dass ich nichts auf hatte. Ich hatte keine Aufgabe, oder?
Nö, du hattest nichts zu tun.
Ich hatte frei. Gut. Ja, was merkst
du denn?
Was merkst du denn? Du hast hier was im Gefühl.
Ich merke, wir sind heiß. Ich merke, das war eine ereignisreiche Woche. Es ist eine Menge passiert und ich verstehe deine Euphorie. Ich sehe auch die Aufregung in deinen kleinen Dackelaugen, die natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass der BER eröffnet ist.
Ja. Das freut mich sehr. Witze über den BER sind somit noch mehr verboten.
Das habe ich mich tatsächlich echt gefragt, was machen denn jetzt die ganzen Gag-Autoren?
Ja,
die brauchen alle neue Vergleiche.
Ja, das ist ja jetzt echt doof. Ne? Müssen die wieder auf Düsseldorf-Köln zurückgreifen oder dass Frauen gar nicht wie Männer sind?
Ja,
ja.
Einfach mal über Ikea reden. Ich habe tatsächlich, also der erste Eröffnungstermin vom BER, ne? Der war 2011, der war für 2011 angesetzt. Und ich habe nur, um zu veranschaulichen, wie lange das her ist, habe ich 3 Schlagzeilen aus 2011 rausgesucht.
Okay, also, okay.
2011 ist Amy Winehouse gestorben. Was natürlich übelst traurig ist, weil die Frau mega krass war.
Echt?
Und jetzt checkst du, oder? Jetzt check mal, wie lang das her ist.
Boah, krass. Ich habe aber auch wirklich nicht gedacht, dass die schon so lange tot ist.
Na doch.
Boah.
2011 war Knut, dieser kleine Eisbär aus dem Berliner Elefant, Knutgate. Und 2011 wurde Samuel Koch schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. So sieht es nämlich aus.
Eieiei, ey. Auf großem Fuße lebt er jetzt, ne?
So, ja.
Sorry.
Oh Gott, es geht direkt los. Aber hast du mitbekommen, dass als Samuel Koch diesen Unfall hatte, ne, da hat er quasi die Wette verloren und dann hat die Regie von Wetten, dass doch erst verkackt und dann kam dieses
wäh, wäh, wäh. Oh nein, ehrlich?
Hast du das mitbekommen?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Oh Gott.
Das war richtig böse.
Stell dir mal vor, das war dein Job und du hast diesen Knopf gedrückt. Ich meine, er konnte es nicht wissen. Aber ist auch schon ganz schön fies, ey. Eieiei.
Es ist super fies. Ich habe letztens in einer Bierlaune mit einem Kumpel so eine Theorie aufgestellt. Mhm. Pass auf, alle Leute, die noch ein Bachelorarbeitsthema brauchen, jetzt Ohren gespitzt, Teelöffel auf. Und zwar geht's um die gesteigerte Risikobereitschaft in Wetten, dass Wetten durch die Dezentralisierung der Unterhaltungsindustrie.
Bedeutet?
These ist die folgende. Mhm. Pass auf, Ursprünglich waren Wetten, dass Wetten ja so ganz knuffig. Da ging es ja darum, dass irgend so ein Money mit einem Gabelstapler eine Dose Bier aufmacht.
Ja.
Jetzt ist aber die komplette Unterhaltungsindustrie inzwischen so abgedriftet und dezentralisiert von irgendwelchen Samstagabendshows, dass du dir auf YouTube zu jedem Zeitpunkt 25 Moneys angucken kannst, die Dose Bier mit dem Bagger noch mit verbundenen Augen aufmachen.
Mhm.
Das heißt, wenn du willst, dass jemand dein ZDF-Format um 20.15 Uhr guckt, muss es mehr knallen.
Ja, okay, ich habe vielleicht auch noch eine steile These. Und zwar, weißt du, wer Wetten, dass auf dem Gewissen hat? Upsi Pannenshow. Denn wozu guckst du dir, du guckst ja nicht dir Wetten, dass an, um den Asiaten zu sehen, der da anhand der 50 Schlüpper seine Frau erkennt, die da liegen. Oh Gott, das müssen wir wirklich rausnehmen.
Das müssen wir rausschneiden. Aber wo du gerade Asiaten und Wetten, dass sagst, weißt du noch, als sie diese übelst rassistische Außenwette in Düsseldorf hatten?
Nein, daran kann ich mich ernst nicht mehr erinnern.
Nein, aber weißt du, es gab doch wirklich diese Wetten, das Außenwette in Düsseldorf. Ja. Wie viele Japaner passen auf den Corneliusplatz?
Ja. Um Gottes Willen. Ja, ich weiß, also das war noch andere Zeit, ne? War so ein bisschen ohne oder Fingerspitzengefühl. Jetzt habe ich ein bisschen den Punkt verloren, worauf ich eigentlich noch. Ah ja, genau. Upsi Punch Show. Du wolltest
auf Upsi Punch Show.
Genau. Du möchtest natürlich sehen, dass da irgendjemand hinfällt. Also vielleicht ein bisschen weniger als Samuel Koch, aber du möchtest ja schon, dass jemand hinfällt. Und wieso dann 3 Stunden dir den Thomas Gottschalk angucken, der da irgendwelchen Typen auf die Beine haut und den deutlich zu nahe kommt und viel zu touchy ist. Der war so touchy, der Typ.
Der war so touchy. Der,
ganz, ah, ja, komm mal her. Ah, ja, schön. Ah, schön.
Ah, ja, mein jetzt, Lieber.
Setz dich mal, ne? Schön. Schön, dass du da bist. Wenn du dir einfach alte Omis, die von Rutschen runterfallen, angucken kannst. Bei Upsi Punch.
Ja, das stimmt schon, aber du willst ja auch so ein bisschen irgendein Wunderkind sehen, das, keine Ahnung, mit der Querflöte, weiß ich auch nicht.
Ja.
Also du willst ja nicht nur, dass die hinfallen, oder? Ansonsten kannst du halt wirklich Upsi Punch.
Ich glaube halt wirklich, dass aus genau dem gleichen Grund auch Leute Formel 1 gucken. Ich glaube, die wollen wirklich einfach nur sehen, wie da jemand vor die Wand brettert, insgeheim. Unter dem Deckmantel, nein, ich möchte hier ein schönes Rennen sehen und die sollen schön schnell durch die Kurven fahren. Nein, Manni, du möchtest, dass er da absolut in die Reifenwand reinbrettert.
Ja, Formel 1 bin ich nie so hintergestiegen.
Ja, ich auch nicht.
Aber pass auf, wir müssen einmal kurz zurück zu Wetten, dass, als du gerade gesagt hast, dass der den Leuten immer so auf den Oberschenkel haut und so, musste ich an so eine übelst geile Szene denken. Da saß Naomi Campbell, glaube ich, zusammen auf der Couch mit niemand Geringerem als, sag schnell, wie ist der Typ mit dem, der Modedesigner mit dem Tagebuch auf dem Nachttisch?
Karl Lagerfeld.
Karl Lagerfeld, danke, der hat mir gerade gefehlt. Und dann sitzt Karl Lagerfeld zusammen mit Naomi Campbell auf dem Sofa und Gottschalk versucht die irgendwie so zu connecten und irgendwie so ein Gespräch zwischen den beiden zu entfachen.
Ja.
Und dann fragt er irgendwie so Naomi Campbell, ob sie denn auch Kleider im Schrank hätte von Karl Lagerfeld. Und sie sagt, ja, auch da, bestimmt. Und so, ja, ein toller Designer. Und Karl sagt, dann fragt er Karl, ja wunderbar, bekommt denn Frau Campbell jetzt auch Prozente bei Ihnen im Laden? Und dann sagt Karl Lagerfeld übertrieben trocken, keine Ahnung, ich sitze ja nicht an der Kasse.
Oh, Karl.
Habe ich super gefeiert.
Ja.
Och, Karl. Karlchen. Karlsson.
Karl ist, glaube ich, auch mal ein Kandidat, da könnte man sich mal so ein YouTube-Best-of reinziehen. Ich glaube, das war ein gewieftes Kerlchen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Das glaube ich auch. Ich habe mir letztens ein YouTube-Best-of reingezogen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus dem Bundestag.
Ui.
Die ja auch die Mutter von einem guten Kumpel von uns ist. Und das ist, Die feuert gut.
Ja?
Die feuert gut. Man muss ja nicht immer, also ne, ganz viel sehe ich wie sie, die redet sehr viel über die Bundeswehr, da gehe ich nicht alles mit, aber die hält den Laden schon auf Trab.
Ja.
Das muss man wirklich sagen. Also die AfD nimmt sie natürlich immer schön hops und dann gibt es mal so ein paar, weißt du, da gab es so ein paar Augenblicke, wo sie dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wen sie da irgendwie, Söder oder so, hat sie irgendwie so angemuckt und hat gesagt, ja, dass sie das sich so lässig zurechtlegen, ja, das kann ich aber gut verstehen, aber sie sehen ja heute auch wieder gut aus. Sind sie mit dem Motorrad gekommen? Weißt du, so halt. Und da erkennt man ja auch so viel Julius in ihr, weißt du, das
ja, ist so ja, schön. Klar. Beste Grüße. Naja. Wo wir beim Thema beste Grüße sind. Ich habe hier 2 Namen ganz groß auf dem Zettel stehen. Und das sorgte schon in der Vorbesprechung für einen kleinen Lacher, weil Janni mich ermahnte, ich soll jetzt hier nicht jede Woche unseren Ehren-Nico erwähnen. Aber ich muss ihn wieder erwähnen, weil mir ist aufgefallen.
Das war so geil. Ich meinte so, wir müssen es echt mal schaffen, eine Folge nicht über Nico zu reden. Und du so, das steht riesengroß auf meinem Zettel.
Ja, steht halt wirklich. Aber nur aus, also danach bin ich auch fertig. Nico, wirklich, danach kannst du.
Ich find's auch gut. Also wir können auch den Begriff Teetrinker einfach abschaffen.
Mit Ehren-Nico.
Und so die gemischtes Hack hat die Hackis, gefühlte Fakten hat die Rüdis und wir haben die Ehren-Nikos.
Naja, auf jeden Fall ist mir halt aufgefallen, dass er ja diese große Hürde mal genommen hat und hat selbst mich angeschrieben und gefragt, wo wir bleiben. Und ich habe einfach nicht geantwortet. So, das,
wie, du hast nicht geantwortet?
Ja, ich hab dir Bescheid gesagt, dass er selbst mir geschrieben hat und dass wir mal langsam in die Pötte kommen. Aber kein Satz, den ich hätte formen können, wäre es wert gewesen. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe einfach nicht geantwortet. Das ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Und das möchte ich jetzt hier nochmal klarstellen. Das tut mir super leid. Was für eine arschige Aktion von mir selber.
Ey, Lars, der sitzt da, der Mann.
Ja, ich... Seit Wochen. Nein, oh, bitte nicht.
Seit
bitte nicht.
Wochen.
Oh, ich krieg wirklich Schweißausbrüche.
Und starrt auf seinen Bildschirm. Jedes Mal, wenn das Handy vibriert, hofft er, dass es eine Nachricht von dir ist.
Oh, hör bitte auf. Wirklich. Jetzt weißt du, warum es kleine Ehren-Nikos sind. Ihm zu Ehren seid ihr alle kleine Ehren-Nikos. Du wusstest das krass, nicht, ne? Du guckst mich richtig entsetzt an. Aber
ich wusste das wirklich, da reden wir auch noch drüber, weil du kannst so mit meinen Freunden nicht umgehen lassen.
Das ist wahr. Aber jetzt geht's ganz kurz um meine Freunde. Und zwar, weil wir ja auch so häufig unseren guten alten Freund Andi erwähnt haben. Ja. Ehren-Andi. Hat er dann irgendwann mal mir gesagt, so nach dem zweiten Mal schon, boah, ja, jetzt werde ich auch ein Running Gag. Und dann in der dritten Folge kam es irgendwie wieder aus mir rausgeschossen. Aber er hat dann gesagt, okay, zum Dank musst du mir jetzt einen kleinen Tipp geben. Und zwar, eigentlich hätte er es lieber off-air, also dass du ihm schreibst, wie er dann oder was er im Hotel sagen müsste, um so ein kleines Upgrade zu bekommen. Was muss der unten an der Rezeption sagen, damit der Andi da steht und die Frau sagt, ach, oder der Herr, ach, du bist aber ein netter Kerl, hier, komm, kriegst du die Senior Suite oder was auch immer. Jetzt kannst du entscheiden, ob du das hier besprechen möchtest oder ob du den kleinen Andi mal anrufst und ihm sagst, hör mal, sag mal, kennst den Herrn von 8MZZ? Die schicken mich hier in was auch immer für eine Suite rein.
In was auch immer für eine Suite. Ja, es gibt leider keine Universalantwort auf die Frage, denn es gibt verschiedene Ansätze dabei. Mhm. Dass du in einem Hotel immer mal wieder ein Upgrade verteilen kannst, liegt zum einen daran, wenn die Zimmer eh irgendwie frei sind, ne? Und zum anderen daran, dass zum Beispiel systematisch Kategorien überbucht werden. Angenommen, okay, du hast jetzt drei verschiedene Kategorien, ne? Sagst du irgendwie die Superior-Kategorie, also Standard, dann hast du sowas wie Grand Deluxe und dann hast du Suiten. Mhm. Und angenommen, du hast von allen 100 Stück und jetzt kaufen aber 120 Leute die billigste Kategorie ein und kein Schwanz interessiert sich für die mittlere Kategorie. Ah. Dann hast du ja quasi 20 Zimmer, die du nicht belegen kannst in der, oder du hast 20 Zimmer, die du in der untersten Kategorie verkauft hast, mhm, die in diesem Haus gar, ja, nicht existieren, und die gradest du ab. Und das machst du dann immer so ein bisschen, dann guckst du irgendwie meistens, oh, da, eine Sache gibt's tatsächlich. Andi, buch das Zimmer direkt bei dem Hotel. Buch nicht bei Booking, Trivago oder was auch immer. Weil dafür zahlen die Kommissionen, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Buch direkt bei dem Hotel,
dann aber bist du schon mal das, näher an denen dran. Sieht das die Frau, die da an der Rezeption, wieso denke ich, dass es eine Frau ist? Also sieht das die Person, die da am Schalter sitzt, wo du es gebucht hast? Oder meinst du wirklich,
ja,
geh ins Hotel rein, natürlich, und sag dann erst, ich hätte gern ein Zimmer?
Nö, ja, das kannst du auch machen, aber wenn ihr dann keins haben, hast du halt verkackt. Aber natürlich sieht ein Front-Office-Mitarbeiter sofort auf den ersten Blick, über welches Portal du dieses Zimmer gebucht hast.
Ja, okay.
Du siehst ja auch sofort, was die zahlen, ob die noch eine Kreditkarte hinterlegen müssen oder nicht oder doch oder was.
Mhm. Ja. Du sagst deswegen, so, natürlich, ich stand da nie an so einem Front-Office-Schalter. So, natürlich.
Ja, nee, schon klar, aber also sieht ein Physiotherapeut welchen...
Ja, ja, der sieht da.
Ja, herzlich willkommen zu einer super schlagfertigen Folge 8 Minuten Ziese. Ja, auf jeden Fall bucht das Zimmer direkt und dann stehen die Chancen schon mal höher. Und ansonsten gibt es zwei verschiedene Ansätze. Mhm. Es gibt sehr viele sehr, sehr ehrfürchtige Hotelmitarbeiter, die hauptsächlich sich selber Stress ersparen wollen und deshalb halt den Arschlöchern die besseren Zimmer geben.
Ah.
Weißt du? Weil die Netten, die werden es schon verstehen. Mhm. Und die Arschlöcher stehen, die kacken die auf den Tisch. So, und wenn du denen dann die besseren Zimmer gibst, dann hast du mit denen weniger Stress. Das machen aber zum Glück aus meiner Sicht nicht alle so, denn ich verstehe den gegenteiligen Ansatz auch sehr, der da ja lautet, ich belohne die Netten.
Ja, klar.
Und ich würde im Zweifelsfall würde ich immer mit nett gehen.
Oder einfach beides. so zuerst ganz nett sein und dann einfach scheiße und dann wieder super nett und dann wieder richtig scheiße.
So eine Sandwich-Methode.
Ja, genau. So, so, ja, schönen guten Tag, ich hätte gern ein Zimmer, du dumme Schlampe.
So. Du kommst nicht über das Bild der weiblichen Front-Office-Mitarbeiterin hinweg.
Oh fuck, ja, du hast recht.
Ja, aber schöne, schöne Frage vom Andi auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch noch ein paar schöne Fragen, weil ich habe Ohren gespitzt, ich habe auf die Uhr geguckt und es sind 8 Minuten vorbei.
Perfekt, dann hau mal einen raus.
Ich habe aber 2, du kannst jetzt aussuchen, welche du zuerst haben wollen würdest. Die 2, okay, alles klar. Ich habe mich gefragt, wie sieht das denn aus? Also es gibt andere Ideen auf dieser Welt, aber was würdest du, wo würdest du dir wünschen, was wäre unsere Idee gewesen, die wir in unserem Podcast umsetzen würden? Also jetzt nicht, weiß ich nicht, das Elektroauto, sondern auf den Podcast bezogen, was hättest du gerne, was unsere Idee gewesen wäre?
Also ich muss sagen, Rap-Zitat am Anfang der Folge. Ah. Das wäre voll unser Ding gewesen. Rap-Zitat am Anfang der Folge, schöne Grüße an F.L. Wäre komplett unser Thema gewesen. Wir wären mega gut darin aufgegangen, das ist voll authentisch, das hätte einfach... Und wir wären da auch drauf gekommen, sag ich dir.
Ja.
Wenn es das nicht gäbe, ja, wären wir da drauf gekommen. Ich hatte zwischendurch mal die Idee, aber die ist dann natürlich inspiriert und so, deswegen ist das keine Innovation, das verstehe ich schon, aber Rap-Lines zu kombinieren.
Ja.
Weißt du, also du hast dann irgendwas oder du bastelst dann aus 2 Tracks Tracknamen eine Line.
Ja.
Weißt du, so wie, keine Ahnung, heute ist der CL500 Standard. So, weißt du, so eine Sachen.
Ja.
Irgendwie, man hätte so viele Möglichkeiten, wir könnten so viel mit Rap machen, gerade weil wir uns da auch irgendwie so ein bisschen auskennen. Aber ja, dadurch, dass Homeboy Felix Lobrecht jede Folge mit einem Rap-Zitat eröffnet,
ist das durch, ne? Ja, hast du recht. Ich wünschte tatsächlich, dass wir eine Playlist hätten. Dass wir, das beneide ich richtig bei Sanft und Sorgfältig. Das finde ich richtig cool, weil wir hören eben...
Aber das können wir machen.
Findest du? Ich weiß halt nicht, ob das auch zu geklaut ist. Weil ich rede total gerne über Musik und jetzt nicht nur irgendwie was Neues, sondern ich höre auch übertrieben viele alte Mucke. Und weiß nicht, also eigentlich, ich finde die Idee richtig, richtig geil. Und somit hast du auch so einen gewissen Zwang, über Musik zu reden. Und eine kleine Aufgabe, dass du da halt immer Lieder reinstellst. Ich weiß halt nicht, ob das zu sehr angelehnt ist auf oder ob wir das eigentlich im Off besprechen sollten, weil es vielleicht jetzt nicht für jedermann interessant ist, aber ich finde es eigentlich voll geil.
Ja, haben die Pech gehabt. Das ist auch unser Podcast. Ich finde es nicht zu geklaut. So, Mauli und Steiger haben da auch eine Playlist von Wundersame Rap-Woche.
Hör ich nicht.
Ja, aber also ursprünglich kommt das Thema Podcast ja von einer Radiosendung. Und dass du in einer Radiosendung besprichst, welche Lieder du jetzt irgendwie zwischenschaltest, macht ja auch erstmal Sinn.
Hast eigentlich recht. Stimmt.
Und deswegen würde ich sagen, das sind halt 2 urverwandte Themenkomplexe, die du absolut kombinieren kannst. Das ist ja so, als würdest du sagen, irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt eine Late-Night-Show, hier Late-Night Berlin mit Klaashofer Umlauf, hat jetzt irgendwie Stefan Raab die Idee geklaut, am Anfang ein Stand-Up zu machen.
Ja, okay.
Aber so ist es ja nicht, weil das einfach so funktioniert hat, Late-Night-Shows. Am Anfang ist halt Stand-Up, so, weißt du? Mhm. Also die Idee ist ja auch nicht von Stefan Raab, schon klar. Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es gibt ja einfach wie soll man sagen, Formate.
Ja, oder Mechanismen.
Die halt aus gewissen.
Ja, genau. Ja,
die halt auf mit sowas arbeiten. Finde ich okay.
Finde ich okay. Sollen
wir eine Playlist machen?
Du würdest mir einen großen Gefallen tun.
Ja, machen wir eine Playlist.
Geil. Okay, dann packe ich direkt was auf die Playlist. Boah, ich habe mir immer gewünscht, dass ich den Satz sagen darf. Und zwar...
Boah, Tigerchen, ich wusste nicht, dass das so in dir schlummert. Hey, boah, das richtig. Hättest du schon längst sagen können.
Ja, aber ich...
Ja, okay, krass.
Ich habe es ja gerade begründet, warum ich das nie wollte. Aber geil. Wie das Lied, von wem das Lied ist, fällt mir gerade nicht ein. Aber das Lied heißt Spirit in the Sky. Das wird... Die meisten werden es kennen. Es ist ein super Banger. Ich liebe das. In unserer 8MZZ-Playlist.
Du packst gerade den ersten Song auf die Playlist und weißt den Interpreten nicht.
Ja. Ja, ich war nicht drauf vorbereitet, dass das passiert.
Ja, nee, aber es ist ja voll geil. Okay, wir machen eine Spotify-Playlist und
mal gucken.
Genau, die heißt 8MZZ einfach.
Ja. Na gut. Aber findet man die dann gut? Nee, wir brauchen einen extra Namen. Seid gespannt, wie der Name wird. Vielleicht mitteln wir das noch oder schnicken wir das noch aus.
Vielleicht heißt sie auch Fili und Bumsi. Ups. Okay, ich packe auch direkt einen Banger auf die Playlist, höre ich momentan rauf und runter, und zwar von Marjan Guantanamera.
Oh. Der Track ist super. Ich weiß nie bei Marjan, wie spricht man den aus? Marjan, Marjan.
Marjan.
Ist das so?
Ja.
Ja, aber der macht ja auch manchmal Englisch.
Entschuldigung, ja, voll die langweilige Antwort jetzt, ne?
Aber, ja. Ja, okay.
Ja, we can also talk in English, but my name is still Yannick, right?
Ja. Ja, du hast recht. Ich finde den auch richtig.
Und ich habe es gerade komplett falsch gemacht, weil ich meinen Namen dabei Englisch ausgesprochen habe, was gar keinen Sinn macht.
So, es wird Zeit für die zweite 8-Minuten-Frage.
Richtig.
Es geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, das wird mein nächster Song auf der Playlist, ob ihr wollt oder nicht. Ich mache einfach zwei drauf. Was wollt ihr? Das ist meine. Und zwar, was wäre deine Torsirene? Der FC Janni schießt da ein Tor in der 90. Spielminute. Ja? Und jetzt brauchen wir natürlich, damit du jetzt ein bisschen Zeit zum Überlegen hast, werde ich dir meine sagen. Und ich hab den Song gehört durch Zufall in einem Radio. Es ist eigentlich ein, ja, so ein Mittelalter-Song. Also nicht aus dem Mittelalter, sondern so 2000er oder 2010er. Let me think about it.
Let me think about it.
Es
about
ist it, ein Banger. Hammer. Das würde so durch Stadion gehen.
Boah, ich bin gerade 16 und stehe im Stahlwerk.
Aber volle Bulle. Hammer.
Hammer, gut. Nee, ich würde tatsächlich, meine erste Idee war Don't Stop Me Now von Queen.
Oh.
Don't stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball.
Ja, kann man aber nicht so mitsingen, weißt du? Ist nicht so Gröl. Das muss halt richtig plakativ sein. Das muss so ein Gröl-Lied sein.
Ja.
Ja, aber es ist deine Wahl. Da sieht man halt wieder. Der Musikexperte par excellence wählt hier ganz weise seine Queen-Dinger hier. Finde ich gut.
Was bei Queen so krass ist, da geht so ein Lied auch einfach mal 6 Minuten.
Hast du?
Weißt du, ich meine, also.
Hast du eigentlich den Film gesehen? Ich habe den nie gesehen. Ich wollte den unbedingt gucken.
Ich habe den irgendwie gesehen und dann bin ich eingepennt und dann nicht. Also ich glaube, das ist.
Und dann einfach nicht.
Ich glaube, es ist eine super krasse Thematik. Ich glaube auch, dass das Leben von dem übelst crazy war. Mir fehlen halt voll viele Namen. Wie heißt denn? Freddie Mercury.
Ja.
Aber ich fand es irgendwie nicht fesselnd.
Echt krass. So. Ich habe nicht den Trailer gesehen und dachte mir so, damals habe ich sogar direkt meinem Papa geschrieben, ey, wir müssen da ins Kino. Und wie das halt so ist, ne? Kommst du nicht zu und dann irgendwie vertagt und vergessen.
So ist es. Lars, ich habe auch einfach noch eine 8-Minuten-Frage.
Ganz kurz, vertagt und vergessen könnte auch eine Untertitel von unserem Podcast sein.
Vertagt und vergessen, ja, find ich gar nicht schlecht. Du bist in letzter Zeit unsere Titelmaschine.
Ja, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Vielleicht ist das auch der Name der Playlist, wer weiß das schon.
Wer weiß das schon, vielleicht nennen wir auch die Folge Fidi und Bumsi.
Ui.
Lars, ich habe auch noch eine 8-Minuten-Frage für dich vorbereitet.
Ja, dann.
Mit welchem Prominenten würdest du gerne Kleiderschrank tauschen? Unter der Prämisse natürlich, dass dir die Klamotten dann passen, weißt du? Also.
Ah, okay. Also, Gülcan Kamps, die ist ja zu groß für mich.
Genau, du hättest die Klamotten dann in 34.
Ah, okay. Also, die würden mir dann passen, selbst wenn der Typ größer wäre. Oder
Okay,
also es geht nur um den Stil. Also aus irgendeinem unerfindlichen Grund war ich gedanklich sehr schnell bei Klaas Häufer Umlauf. Weil der aber einen ähnlichen Style irgendwie hat. Also da ist ein New Balance Pulli halt an. Das finde ich sehr sympathisch, dass er sich sehr wenig Gedanken drum macht. Aber
der hat einfach einen Werbevertrag mit denen.
Ja, oder so.
Der hat einen Werbevertrag mit New Balance und einen mit Fred Perry,
glaube ich. Ja. Fred Perry hat auch Probleme. So Nazi und so. Also es wird ja von vielen Nazis gerockt. Deswegen finde ich Fred Perry so ein bisschen, finde ich schwierig.
Das habe ich gehört, aber woran, glaubst du, das liegt daran, dass viele Fußball-Hooligans das
und das, also ich weiß aus also nicht sicherer Quelle, bei Fred Perry weiß ich es nicht so, aber New Balance hatte ein ganz ähnliches Problem. Und zwar waren die tatsächlich mal kurz vor der Auflösung, weil die gesagt haben, unsere Zielgruppe sind wirklich immer mehr Rechtsradikale. Und wir, also es gab eine Zeit, da waren die halt nicht so cool. Da waren die immer gleich auf mit Essex und auf einmal ebbte das immer mehr ab. Und plötzlich trug jeder im Stadion, da war es so ein Stadionschuh für jeden, ne? So ein Ultraschuh. Und damit haben die sich so ein bisschen wieder aus dem, ja, zumindest deutschlandweit, aus dem Boden gekämpft. Bei Fred Perry weiß ich es gar nicht. Es kann natürlich sein, es ist so ein bisschen, ja, was kam zuerst, Huhn oder das Ei? Hatten zuerst die Nazis oder die Hooligans das an? Ja, weiß ich nicht. Ne?
Ja, dabei muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass es auch, also ne, dass nicht Hooligan gleich Nazi ist, aber ja.
Deswegen habe ich es unterteilt.
Aber also meiner ist tatsächlich,
ja, oder sorry, mir ist gerade eingefallen, dass ich auf deine Frage überhaupt nicht geantwortet habe und deswegen sage ich jetzt einfach.
Du hast Klaas gesagt. Klaas ist gar nicht schlecht.
Na, okay, dann sag du mal.
Weißt du, wer meiner wäre? Und das ist irgendwie super ironisch, weil der Typ über 50 ist, aber meiner ist einfach Kai fucking Pflaume.
Du hast ihn verlinkt. Kai Pflaume.
Ey, Kai ist sowas von der Chef, jetzt mal ohne Witz.
Ja, klar.
Hast du das mitbekommen, dass dieser Typ gerade YouTube aufräumt? Einfach.
Klar.
Also, der verdreht seit 1900 Zwieback irgendwelchen Martinas, weil nur die Liebe zählt den Kopf. Und jetzt auf einmal hängt er so im Stream mit Knossi bei Twitch.
Ja, der ist krass.
What? Wie ist das passiert? Der Typ ist, der ist eine richtige Ikone irgendwie, so generationsübergreifend. Jeder Mensch findet den sympathisch.
Mega.
Ich glaube, ungelogen, jeder Mensch in Deutschland findet Kai Pflaume sympathisch. Was willst du an dem auch irgendwie aussetzen?
Ja.
Und dann ist der einfach mega lässig gekleidet. Der hat auch so ein bisschen Drip, weißt du? Der hat auf jeden Fall die Sneaker, die ich nicht bezahlen kann, die ich aber gerne hätte, so, weißt du? Ganz, ganz safe. Und dann hat der natürlich aber auch einfach, weil er ein gestandener Typ ist, so ein relativ erwachsenen Stil irgendwie. Ne? Der rennt ja nicht rum wie ein Drake-hörender 14-jähriger Swagger. So.
Ja, aber meinst du, dass, ich weiß, dass er zwei junge Kinder hat, zwei junge Jungs. Meinst du, das hält einen jung? Weil das gibt mir ganz viel irgendwie, ganz viel Zuversicht für die Zukunft. Ich habe auch...
Für die Jugend.
Zukunft. Dass du... Dass Kinder einen jung bleiben lassen.
Auf jeden Fall.
Wenn du es zulässt, muss man dazu sagen.
Ja.
Also es gibt ja auch, gibt doch Eltern, die das nicht machen.
Doch, das glaube ich auch. Also allein, weil du dann auch erstmal in erster Linie wieder eine Entschuldigung hast, gewisse Spiele zu spielen. Also du schenkst irgendwie deinem Kind das geile Star Wars Lego Raumschiff und dann wollen wir doch mal sehen, wer das nächste Wochenende puzzelt. Aber klar, Kinder halten jung, glaube ich wirklich.
Ja.
Ob das jetzt das Erfolgsrezept von Kai ist, kann ich ja nicht sagen. Ich nehme jetzt tatsächlich teil an der Kai Pflaume Challenge. Dabei geht es darum, 10 Kilometer unter 45 Minuten zu laufen.
Tschüss, das ist schnell.
Ja, das ist schnell. Ich habe gestern so einen Probedurchlauf gemacht. Ich bin 2 Minuten 43 drüber.
Mm.
Die muss ich da jetzt runter. Mm. Die muss ich jetzt runterackern. Aber das ist der Pflaume-Pace.
Okay, und was gibt's da zum Preis? Gibt's dann so ein Feuer-Emoji von ihm oder was gibt's dann?
Ja, ich will doch schwer hoffen, dass wenn ich es dann schaffe, dass Kai dann in unseren Podcast kommt.
Ja, Das schicken wir dem gleich.
Ich habe dem tatsächlich, wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, erzähle ich jetzt doch, ich habe dem komplett größenwahnsinnig in einer Insta-Story verlinkt und danach eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, Kai, wir machen einen Deal, wenn ich den Pflaumen-Pace vor dir knacke, dann kommst du, oder musst du eine Insta-Story mit Shoutout machen und wenn du es vor mir schaffst, dann müssen wir jede Folge Kai Pflaume-Werbung machen.
Und die Antwort war klar, machen wir, ne?
Die Antwort kam noch nicht.
Aber wir wissen ja alle, wie das ist mit nicht antwortenden Menschen. Die meinen das gar nicht böse. Die meinen das nämlich, gedanklich sind die immer bei einem und wissen nur noch nicht, ihr Glück in Worte zu fassen.
Boah, du hast es so verkackt, Lars.
Oh. Aber er hat mir nochmal geschrieben und dann habe ich geantwortet. Und dann habe ich mich bedankt für den Support. Aber jetzt ist auch die Nico-Schublade zu, weil wir kommen zu einer ganz neuen Schublade.
Was denn? Ja, dann machen wir eine neue Schublade.
Ja, und zwar habe ich, also so ein Podcast ist natürlich eine Selbstfindungsphase durch und durch. Und ich habe heute bemerkt, wir haben Sonntag 19.30 Uhr, es gibt viele schöne Berufe auf dieser Welt, einer werde ich nicht, und zwar irgendein Sprecher. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, So, ich kann die Geschichten gut schreiben, aber das Vortragen ist häufig so, naja, der Junge hat sich Mühe gegeben. Und darunter leiden häufig die Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, komm, setz dich doch mal hin und nimm die einfach vorher auf. Und jetzt habe ich für euch ein kleines Hörspiel aufgenommen. Von einer Geschichte, die eines Abends von irgendwelchen Personen, die ich natürlich, nennen wir sie Timmy. Ach, durch, mit vier Timmys. Vier Timmys haben eine Geschichte erlebt und davon berichte ich euch. Und das könnt ihr jetzt hören.
In der folgenden Rubrik, hier ist der Tagebucheintrag.
Hier ist der Tagebucheintrag. Ein warmer Sommerwind streicht durch das Haar von Timmy, welcher gerade gut gelaunt im Fiat 500 neben seinem Freund Stalli sitzt. Stalli heißt eigentlich nicht Stalli, sondern Mirko. Er selber gab sich unter kreischendem Gelächter den Boxernamen Stalaktit Mirko für den Fall, dass er jemals boxen sollte. Daher Stalli. Der Weg war sonnig und klar. Jiba in Terresheim. Ein traumhafter Ort für jeden Blinden, Tauben oder Alkoholiker, denn schon vor 16 Uhr werden hier große Runden Killepitch unfreundlich und mürrisch serviert. Vor Ort trifft man noch auf Höhlenmensch und Trizeps. Beim Zweiteren war die Namensfindung nicht sonderlich schwer, da seine Oberarme eher Oberschenkeln gleichen. Höhlenmensch wiederum war der erste zu Schulzeiten, der Haare hatte. Die Jiba ist ein Ort, an dem das Wort Pistole ausschließlich im Imperativ benutzt wird und ein ungeschriebenes Gesetz im Raum besagt, verweigerst du diese, brauchst du für die nächsten paar Stunden äußerst starke Nerven. Die Themengebiete der Gespräche sind weitläufig. Während sie gerade noch bei Antilopen in der Savanne Südostafrikas waren, biegt im Bruchteil einer Sekunde jemand ab und man endet bei der geschätzten Körbchengröße unserer Bundeskanzlerin. Timmy, der alte Angeber, erzählt noch stolz, wie er vor gar nicht allzu langer Zeit und auch nur ein paar Meter weiter auf einen gigantisch hohen Kran geklettert sei. Super hoch, super gefährlich, super cool. Dieses Stoß auf Begeisterung. Gefährlich intensive Begeisterung. Einige Liter und unendlich viele Dummheiten später waren die Sinne der vier betäubt und die Jiba sah die aufgeweckten Jungs bloß noch von hinten. Es war eine warme Sommernacht, die genauso himmlisch roch, wie man es sich vorstellt. Sternklarer Himmel, sternvolle Jungs. Der lange Marsch nach Hause war in der Regel nicht besonders schnelllebig, jedoch heute waren die vier Muskeltiere, wovon bloß Trizeps und Stalaktiten Mirko wirklich muskulös waren, nicht müde. Kein Kran weit und breit, den man erklimmen konnte, jedoch auch kein Kleinkinderstreich in der Nähe. Doch unmittelbar vor ihnen, durch den Mondschein beleuchtet, ein unbemanntes Bauobjekt. Eine ganze Häuserreihe, welche sehnsüchtig auf die Kernsanierung wartete. Es stand kaum etwas außer dem Fundament und den Überbleibseln der Bauarbeiter, welche tagsüber fleißig ihrer Arbeit nachgingen. Im Dunkeln der Nacht gleicht es eher einer Bauruine, die dringend erobert werden müsste. Gesichert bloß durch einen Leichtmetallzaun. Um drüber zu klettern, zu instabil, jedoch könnte man das kalte Gestell leicht aus dem Betonklotz heben. Im Nachhinein betrachtet könnte man die vier jungen Männer zu Recht fragen, was man an solch einem Ort überhaupt möchte, jedoch in dieser Nacht fühlte sich alles richtig an. Instinktgesteuert erkunden sie das Bauwerk und wollten, selbstverständlich, möglichst hoch hinaus, als gäbe es eine Regel, die besagt, dass der Spaß exponentiell ansteigt mit jedem Schritt, den man den Meeresspiegel übersteigen kann. Ein Dachbalken, das Objekt der Begierde, zum Greifen nah, man müsste bloß noch die Hand ausstrecken und sich hochziehen. Doch halt, was war das? Höhemensch zischt. Keiner bewegt sich. Alle vier blicken das Treppenhaus hinunter. Der Lichtkegel einer Taschenlampe sorgt für sofortige Gänsehaut bei allen vier Jungs. Schockernüchterung. Die gerade noch so verschwommenen Bilder sind plötzlich ganz klar. Die Lichtpegel kommen näher. Die Treppe. Zwei Männer. Zwei Taschenlampen. Mirko schnappt sich Timmy, Trizeps packt sich Höhlenmensch. In zweier Gruppierung schleichen sie um die Ecke, in der dritten Etage. Die Lichter kommen näher. Näher an Trizeps und Höhlenmensch. Das ist die Chance. Zunächst versucht Team Timmy leise die Treppe hinunterzusteigen. Im Schatten der Gebäude schaffen sie es auch bis in die erste Etage. Timmy und Stalli warten auf verräterische Geräusche von oben, aber es herrscht Stille. Man hört nichts, bloß den Wind pfeifen und ein nicht zu identifizierendes Zischen. Doch plötzlich ein dumpfer Knall.
Danach ein Klirren. Timmy über seine Bohrmaschine und riss sie mit seinen Schienbeinen die Treppe hinunter. Stalli und Timmy blickten sich an. Eine Sekunde. Länger als jeder James-Bond-Teil. Schritte. Schnelle Schritte. Aus der dritten Etage in Richtung der Ruhestörer. Schnell. Beide rannten ins Erdgeschoss. Treppenhaus. Links. Dann rechts. Dann wieder links. Schatten. Hocke. Atmen. Nur atmen. Beide halten sich den Mund zu, um nicht zu laut zu atmen. Der Raum war von außen hin begrenzt mit dem kalten Leichtmetallzaun. Vor wenigen Minuten war es noch unser Freund. Jetzt scheint er ein Grab zu sein, dachte sich Timmy. Die jagenden Schritte wurden langsamer. Niemand sagte etwas. Kurz dachte Timmy, die zwei Leuchten würden ihre Suche beenden und einfach verschwinden, und ein leicht triumphalisches Gefühl machte sich in der Mitte seines Körpers breit. Doch just in diesem Augenblick sah man die runden, hellen Lichtkegel durch den unfertigen Türrahmen. So viele Fragen. Wer jagt uns da? Wo sind Höhlenmensch und Trizeps? Was sage ich meinen Eltern? Und wie komme ich hier raus? Ein Gedankenblitz à la Jimmy Neutron schießt Timmy in die Hohlbirne. Leichtmetall. Leicht? Metall. Es ist leicht. Was ist schwer? Mirko. Die Stille wurde unterbrochen. Mach mir jetzt einfach nach. Stalli begriff sofort den Ernst der Lage. Timmy nahm Anlauf und rannte so schnell er konnte durch das circa 4 Meter lange Zimmer, sprang ab und klammerte sich am Zaun fest. Er taumelte. Timmy klammerte sich fest, noch ein paar Zentimeter und er fällt. Während Timmy zitternd am Zaun hing, nahm Mirko Anlauf. Mirko bewegte seine Masse und hechtete gegen den Zaun. Knick, bumm, bang. Als Timmy die Augen wieder öffnete, schmerzten zwar seine Finger, jedoch lag er außerhalb des Hauses auf dem Boden. Triumph. Ein unvorstellbarer Triumph. So musste sich Uli Hoeneß nach seiner Entlassung gefühlt haben. Jetzt nur noch rennen. Einfach rennen.
Alter, das ist meine Geschichte. Das ist wirklich... Okay, ja, wir fragen... Also erstmal, wir laufen mal wieder zurecht unter dem Reiter True Crime.
Absolut, obwohl das ja nur eine fiktive Geschichte ist.
Natürlich, aber es ist eine fiktive und es ist ein bisschen gruselig und wir nehmen ja auch quasi am Halloween-Wochenende auf.
Ja, ja? Das ist unsere Gruselfolge.
Und ich habe mich, ja, oder zumindest der Grusel-Tagebucheintrag, also ich habe mich, also ich hatte Schiss.
Ey, können wir ganz kurz über Halloween reden? Weil, unter einem Punkt, Halloween war meine allererste Party. Da war ich so 14 und da weiß ich noch, dass ich habe mir so Becks Gold oder so, nee, kein Becks Gold, sondern so ein...
Boah, ich glaube, ich war auch da.
Im G-Haus oder sowas?
Ja.
Oh, wie geil.
Boah, das war ganz wild.
Das war echt ganz
aber
wild.
Das ist jetzt super Insider, aber ja, das war schon krass. Das waren halt so die ersten Partys, wie man sich die ersten Partys vorstellt.
Ja, noch ganz, ganz schüchtern bin ich da hingegangen und... Ich weiß, dass ich da... Ich verbinde immer noch ein Lied damit, weil irgendwann lief Power von Kanye West und seitdem denke ich immer an diesen Abend und dass irgendjemand kotzen neben mir lag. Die Frau habe ich nie wieder in meinem Leben gesehen, aber sie lag halt da. Ich, unberührt wie eh und je, habe ich mir die Frau dann einfach angeschaut und habe mir gedacht, jetzt bin ich erwachsen. Was denn?
Achso, ich dachte, du knutschst die jetzt.
Nein, oh, nee. Nee.
Okay, ja, Power von Kanye West, Lars. Pack das doch mal auf die Playlist.
Nee, das wird nicht. Wir dürfen es auch nicht übertreiben. Wie wär's denn mit irgendwas dann noch von Sido oder sonst wem?
Von Sido. Ja, pass auf, zu Sido ist. Weißt du was? Sido hat jetzt ein Kollabo mit Ankerkraut. Kennst du Ankerkraut?
Ach, so Gewürze?
Das ist eine die machen Gewürzmischung. Und die haben einfach eine Kollabo mit Sido so auf Gangster-Rap-Basis. Was ist das denn?
Nein.
So, Sammy macht einen Song für Lidl.
Was?
Deutscher Rap lebt.
Nee, Penny, ja. Penny.
Ja, meine ich ja, Penny, kommt das gleiche raus.
Ja, hast recht.
Weißt du, ich hätte einen Vorschlag, was als nächstes passieren könnte. Bowser könnte Werbung machen für Schwäbisch Hall und deren Bausparverträge. Bowie für Bowie, oder?
Oh.
Sagt der zugekoksten Bitch, ich will meine 0% Finanzierung. Was ist los mit den ganzen großen Legenden des Deutschrap? Naja. Was wäre eigentlich dein, da haben die Hackies letztens drüber geredet, deswegen wollte ich dir die Frage nicht stellen, aber im Zuge dessen, dass Sido jetzt eine Kollabo mit Ankerkraut hat, kam mir die Frage auch eigentlich für dich. Was wären so dein Werbepartner?
Ey, witzig, ich wollte mit dir auch über Werbung sprechen. Geil. Also für wen ich werben sollen würde?
Ja, wenn, weißt du, angenommen, internationaler Podcaststar Lars Oidmann,
klar,
brauchen Werbevertrag. Wen würdest du annehmen? Weißt du, weil es kommen ja eh alle auf dich zu.
Na klar.
Machen wir uns mal nichts vor.
Na klar.
Die kommen aus allen Ecken und wollen schön, dass du deren Produkt bewirbst. Bei wem würdest du ja sagen?
Ich würde die Frage mal anders beantworten, weil ich wüsste, für wen ich nein sagen würde. Und das wäre, glaube ich, für jede Autofirma. Ich würde einfach, das finde ich auch beim Podcast von Klaas, finde ich irgendwie scheiße, dass die immer Porsche-Werbung. Ganz ehrlich, das ist ein Podcast. Niemand, der sich ein Quatsch-Podcast. Niemand, der sich einen Porsche leisten könnte, hört diesen Podcast. Also macht keine Werbung. Das ist so richtig. Wir machen das für unsere Zwecke, weil wir wollen viel Knete von denen. Finde ich. Ich würde Werbung machen für. Ich glaube, die Hackies haben sowas wie Kopfhörer gesagt, oder? Kopfhörer und Sportzeugs.
Ja, irgendwie so. Tommy wollte, glaube ich, für vegane Grillwürste.
Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was meine Person so... Für ein Bier? Was eiern wir hier rum? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall für ein gutes Bier, was es aber auch alkoholfrei gibt. Das wäre mir ganz wichtig. Vielleicht sogar für ein alkoholfreies Bier, weil ich bin ein absoluter Fan davon, von der Arbeit nach Hause zu kommen. Momentan habe ich ein Schöffelhofer Weizenbier hier. Und das trinke ich mit 0% gerne nach dem Feierabend. Das ist so ein richtiges Nachhausekommen, alkoholfreies Bier trinken und erstmal ganz kurz, wie andere eine Zigarette trinken, trinke ich dann mein alkoholfreies Bier. Das finde ich irgendwie gut.
Boah, Brudi, dir sind gerade alle Haare ausgefallen, dir ist ein Bierbauch gewachsen und du bist gerade 45 Jahre alt und heißt auf einmal Rainer.
Ey, so hieß mein Opa.
Aber Tigerchen, du bist in deinen besten Jahren, du kannst auch schon noch, also das Bier darf auch die 5% noch haben.
Ist doch so ein, ja, hast recht.
Auch alles, womit du dich wohlfühlst, aber...
Wenn ich
Feierabendbier trinke, dann...
Eine schnelle Dynamik, ja, du bist kein Arbeiter, du bist ein Student. So, wobei du arbeitest ja auch. Stimmt, ja.
Ja, nö, das mit dem Feierabend, das hatte ich auch immer, die Situation.
Aber ich finde das richtig, also ja, vielleicht bin ich auch irgendwie einfach spießig geworden. Ich erlebe auch nichts mehr. Das ist hier grau, trist, willkommen. So, das ist hier...
Die letzten Worte, pass auf, Bruder, die letzten Worte von Vincent van Gogh auf dem Sterbebett, die er zu seinem Bruder gesagt hat, waren: La tristesse dura toujours, die Trauer währt für immer. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so bedeutet.
Okay, ich wusste jetzt nicht, dass wir beim Poetry Slam sind. Janni, zieh den Schal aus. Zieh den Schal da aus.
Wenn wir im Poetry Slam wären, dann müssten wir auch die ganze Zeit in diesem Duktus sprechen.
Lass uns mal bitte wirklich der Nächste, der das Staffelfinale verliert, ja? Heiße These jetzt von mir. Der geht auf den Poetry Slam und beleidigt da jeden Poetry Slammer in Grund und Boden. Weil mir geht das so auf den Sack. Also du warst doch auch schon mal da. Wir waren doch sogar schon zusammen da. Jeder Affe redet da gleich. Das kann man sich ja nicht anhören. Der Pathos tropft aus jeder Zeile. Das ist so eklig. Das ist ekelhaft.
Der Pathos tropft aus jeder Zeile könnte auch schon wieder eine Zeile von einem Poetry Slam sein.
Ja. Vielleicht wird das aber meine, ja, Antwort, das wird meine Abrechnung.
Vielleicht ist das der Folgentitel, der Pathos tropft aus jeder Zeit.
Oh, das ist schön.
Ja, es ist wirklich, ich weiß schon, was du meinst und ich verstehe auch diesen Duktus nicht, weil es ist wirklich immer das Gleiche und ich verstehe nicht, warum ein Text dadurch besser wird, dass man ihn in dieser Betonung vorträgt. Aber das scheint ab einem gewissen Level so Konsens zu sein. Es gibt sogar, ehrlich gesagt, ein paar Poetry Slams, die ich sehr gefeiert habe.
Ja.
Dieses Julia Engelmann-Thema damals.
Ja, ist gut. War
wenn man das zum ersten Mal hört, ja, das war gut.
War auch gut. Das war gut. Ja.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass es jeder Stelle gleich drin machen muss. Stell dir vor, jeder rappt gleich.
Okay, okay. Ich finde den Fehler. Ja, das,
ich wollte gerade. Stimmt. Aber pass auf, die hat eine Stelle da drin, die habe ich richtig gefeiert und die hat sogar so ein, fast so ein Deutschrap-Flow. Da sagt die so, du murmelst jedes Jahr neu an Silvester die wieder gleichen Vorsätze, treu in dein Sektglas und Ende Dezember stellst du fest, dass du recht hast, wenn du sagst, dass du sie dieses Jahr schon wieder vercheckt hast.
Abo.
Das ist ziemlich gut.
Ja, ist gut.
Oder?
Ja, ist gut. Ich fand's gut. Ich will die Frau ja auch gar nicht schlecht machen. Ich weiß nur nicht, ob sie es erfunden hat, aber ich find's todeswack, dass die alle gleich reden. Das nervt mich. Das nervt mich so sehr, dass ich, als der ganze Corona-Quatsch hier noch nicht, na Quatsch würde ich ihn nicht nennen, als der Kram hier noch nicht da war, habe ich das verlassen, weil mich das so aufgeregt hat. Ich war beim Poetry Slam, drei Leute hintereinander sagen das Gleiche, eine spricht im gleichen Duktus nur über ihre Tage und dann denke ich mir, ja, okay, das ist jetzt kontrovers und du hast das Bedürfnis, darüber reden zu müssen, aber ich habe das jetzt schon x-mal gehört, ich gehe.
Wirklich. Den Duktus oder das mit den Tagen? Ja, kann ich verstehen. Die Betonung ist irgendwie weird. Ja. Aber lassen wir das Thema links liegen lassen. Wir müssen Progress machen, denn wir nähern uns hier schon der magischen Stundengrenze. Stell mal vor.
Stell mal vor, bin ich dran? Ja. Okay, stell mal vor. Du wirst verhaftet. Ja. Und Scheiße. All deine Freunde sitzen zusammen und würden jetzt drüber reden, warum du verhaftet worden wärst. Worauf würden die kommen? Ja.
Holocaust im Podcast geleugnet. Ganz klar, Holocaust im Podcast geleugnet. Dann würden die Leute sagen, ja, da hat der Jaster wieder, das war ja auch nicht alles schlecht mit der Autobahn, aber da hat der, nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Worauf ich, also ich hoffe, es gibt keinen.
Aber du wurdest ja verhaftet. Du wurdest verhaftet und
wegen sexy.
Oh Mann, glaub mir doch nicht den Witz. Oh Mann. meinst du, die kämen auf sexy? Deine Kumpels?
Die kämen auf sexy. Mm,
Ich glaube auch. Ich säß ja in dem Kreis und würd alle anstacheln dazu.
Natürlich. Was wär's denn bei dir?
Ja, auch.
Also, besides sexy, man.
Zu schnell gefahren. Ich fahre nie zu schnell, das ist absolut gelogen. Wirklich, ich bin sowas von kein zu schnell Fahrer.
Das stimmt. Du bist aber ein super nervöser Beifahrer.
Ah, ich bin der schlechteste Beifahrer der Welt. Wirklich der allerschlechteste.
Du hast mir schon mal ins Lenkrad gegriffen. Einfach so am helllichten Tag.
Du hättest mich hauen dürfen. Ehrlich, hättest du.
Warst du nervös, ey. Wir sind einfach nur von Oberbilk nach G gefahren.
Nee, ehrlich? Aber dann war es bestimmt auch knapp. Ohne meinen Eingriff wäre es bestimmt schief gegangen.
Ja, mit Sicherheit. Ja. Ich weiß, also einfach so, während wir ungefähr 53 km/h in Lierenfeld fahren.
Ja, gut, okay. Mag sein.
Über einen höheren Weg. Die Spuren sind ungefähr 4 Meter breit.
Ja, das macht aber so ein großes Thema auf, weil ich kann mein Leben so schlecht in fremde Hände geben. Ich kann das nicht. Ich kann ja auch nicht fliegen. Ich kann das nicht. Und das beginnt schon beim Beifahren. Das ist ein Riesenthema, aber ich bin da wirklich richtig, richtig schlecht drin. Deswegen, falls ihr mich fahren solltet, setzt mich nach hinten aus Selbstschutz. Da komme ich nur an die Handbremse.
Aber ja, ist witzig, so ein kleiner Kontrollzwang irgendwie.
Ja, mega.
Naja, bevor das jetzt tiefenpsychologisch wird, Lars, lass uns doch mal zum Thema der heutigen Sendung kommen.
Ja.
Bist du bereit dafür?
Mal gucken.
Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ich habe auch nichts. Das Thema der heutigen Sendung ist Trennung und Liebeskummer. Wir haben gemerkt, dass da momentan eine Menge in der Luft liegt. Der Sommer ist vorbei.
Genau, ist ja auch der Herbst.
Und genau, es ist der Herbst irgendwie. Der Herbst macht alles neu. Und in meinem Dunstkreis haben sich tatsächlich in letzter Zeit mega viele Pärchen getrennt und so weiter und so fort. Mhm. Lass uns drüber sprechen. Wir haben ehrlich gesagt nichts abgesprochen. Wir haben nur gesagt, wir reden irgendwie darüber. Was war deine Herangehensweise ans Thema?
Eigentlich gar nicht so. Also ich kann ein bisschen berichten, wie es mir oder Leuten, die in meinem Umfeld sind, wie es denen ergangen. Und was ich immer merke, dass irgendwie der Umgang damit, finde ich, auch unter Kumpels so ein bisschen runtergespielt wird. Also sei es jetzt darum, oder weil wir alles Männer sind und nicht richtig über Gefühle reden können.
Ach, das glaube ich
gar nicht. Nein, natürlich können wir das, aber ich habe nun mal, ich würde sie nicht Freunde schimpfen, aber Bekannte, vielleicht reden die einfach nur mit mir nicht darüber, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das Ganze bei denen abläuft. Aber das ist ja so eine starke Emotion, dass ich das total weird finde, dass manche Leute da, oder wie Leute damit umgehen. Das ist komisch. Wie bist du dran gegangen?
Ja, das stimmt. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das Thema mal so gehandelt habe, wenn das bei mir aufgetreten ist.
Ja.
Und habe dann quasi keine Tipps, aber halt irgendwie so Herangehensweisen erörtert.
Ja.
Pass auf, eine war zum Beispiel, wenn man sich trennt, dann ist ja losgelöst davon, ob man jetzt mit der Entscheidung glücklich oder unglücklich ist, muss man ja ausmisten. Du musst ja quasi einmal alles, was dich so an die Person irgendwie so erinnert und dich im Alltag damit konfrontiert, das muss ja einmal aus deinem Dunstkreis, das macht ja Sinn.
Aber bist du so einer? Also, es gibt ja,
da muss ja
genügend Leute, die dann alles Mögliche behalten, in der Hoffnung, man kommt nochmal, also es ist natürlich ganz klar, bist du jetzt auf der Seite, die glücklich mit der Trennung ist oder nicht? Wobei selbst abseits davon,
ja, es eben, gibt es,
das meine ich. Ja, selbst abseits davon gibt es Leute, die dann einfach das alles nicht wegschmeißen können.
Nö, wegschmeißen muss ja nicht, aber das Foto muss vom Kaminsims. Egal, ob du es entschieden hast oder nicht, weißt du, das Foto muss ja weg.
Ja.
So, also, ne, was willst du da irgendwie so ein Foto von einem Ex-Partner auf dem Kaminsims stehen haben? Macht ja keinen Sinn.
Ja.
Und deswegen habe ich, Leute, für euch das Ausmistprogramm in 3 Akten vorbereitet. Und da bin ich tatsächlich von der Sorte, Pflaster ziehst du lieber schnell ab. Bring es einfach hinter dich, weißt du?
Ja.
So straight up am selben Tag läufst du durchs Zimmer und nimmst dir einen kleinen Karton und dann packst du da rein. Und ob du den Karton dann wegschmeißt oder irgendwie ein paar Erinnerungen noch aussortierst für später oder was, das ist ja alles individuell. Mhm. Aber es macht, glaube ich, wirklich Sinn, ausmisten. Erster Schritt, Zimmer ausmisten. Denn das ist nun mal die Umgebung oder Wohnung ausmisten. So, das ist halt deine Umgebung so, wo du dich viel aufhältst. Da macht es keinen Sinn, irgendwelche Stimuli oder Reize, wie man in der Psychologie sagt, zu haben, die dich dann da irgendwie triggern. Also, ausmisten.
Ja, weg damit.
Fängst du an mit, ja genau, irgendwelche, die ganzen Pflegeprodukte aus der Dusche.
Ja,
weg.
Ja.
So, Schritt 1. Schritt 2, viel aufwendiger als der erste Schritt, Handy ausmisten.
Ei.
Weißt du, es macht halt irgendwie, also auch da hat man ja unterschiedliche Auffassungen. Ich persönlich brauche nicht täglich irgendwelche Instagram-Stories von Ex-Leuten, so, weißt du. Musste dich nicht irgendwie unnötigerweise mit konfrontieren. Deswegen da irgendwie dann entfollowen, irgendwelche Nachrichten. Du musst ja nicht alles löschen, aber die ganzen Notizen und so weiter, das macht keinen Sinn, das da drin zu haben.
Mhm.
Mhm. Schritt 2, Handy ausmisten. Schritt 3, und das ist natürlich auch immer ein happiger Schritt, die sozialen Kontakte ausmisten. Denn in so einer Beziehung entstehen natürlich auch irgendwie soziale Kontakte mit des anderen Lagers. Ja? Also da oft sind Loyalitätsfragen ja geklärt, aber du hast halt trotzdem dann irgendwie Kontakt auch dann zu vielen Leuten des anderen Lagers. Und um diese Leute ist oft genauso schade wie um die Beziehung an sich, aber auch die müssen ausgemistet werden.
Mhm.
Und dann, wenn man das hinter sich hat, dann hat man in 3 Schritten ausgemistet und dann hat man, glaube ich, eine Menge geschafft.
Okay, das finde ich ganz gut. Bei den sozialen Kontakten kann ich aus glücklicher Erfahrung sprechen. Wobei, das ist gar nicht wahr. Da sind wir, glaube ich, das Schöne ist, dass wir inzwischen in einem Alter sind, wo man jetzt seinen Freundeskreis größtenteils aufgebaut hat. Da kommen vielleicht einzelne Bestandteile mal dazu, dann fallen andere wieder weg. Aber der Grundkern steht.
Ne? Das stimmt, Lars, aber dafür muss man denen auf Instagram antworten, ne?
So, und wir reden weiter in 3, 2, 1, schneiden wir raus. Mit meiner allerersten Freundin hatte ich das aber nicht so. Da waren wir in so einer Findungsphase und die habe ich tatsächlich, meine Kumpels damals, habe ich durch sie kennengelernt. Und das heißt, okay, sie hätte ja eigentlich so ein Vorrecht auf die Jungs, aber ich habe danach viel mehr mit denen gemacht. Und das war ganz komisch, weil hatte einer Geburtstag, sah man sich wieder. Und natürlich wollte jeder zu mir und zu ihr korrekt sein. Und wir, meine Güte, wir haben uns da jetzt nicht mit Scheiße beschmissen. Aber es ist natürlich eine super weirde Situation. Und da ist das Ausmisten auf jeden Fall ein bisschen trickier. Aber ich glaube, die wenigsten hören uns mit 16, Problem, mit über 20 nicht mehr. Da sollte das
nicht mehr.
Sollte das Ausmisten sozialer Kontakte drin sein.
Das denke ich auch. Und dann passiert eigentlich nur so ein Ausmistprozess irgendwie an Erinnerungen. Ne? Dann verarbeitet man ja für sich so ganz viel. Und dabei finde ich ganz spannend, dass dieses, kennst du dieses 5-Phasen-der-Trauer-Modell?
Nee, aber bevor du sagst, findet da Ablenkung statt? In diesen 5 Phasen. Genau, weil tatsächlich finde ich, man kann es auf, meiner Meinung nach, auf 2 Phasen runterbrechen. Nach Trennung finden 2 Sachen statt. Erste Phase, du versuchst dich ganz kurz zu besinnen, aber man lenkt sich sehr schnell ab. Und zweite Phase ist, du besinnst dich und merkst, und dann musst du Zeit mit dir selber verbringen und musst mit einer Trennung klarkommen. Also ich finde, das war's. So, das ist alles. Und der zweite Schritt,
ja, da gibt's.
Der zweite Schritt ist übertrieben schwer. Das ist übelst schwer. Also, und das sage ich auch in aller Deutlichkeit, weil ich nämlich genau jetzt zurückrudern möchte, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde, Liebeskummer ist wahnsinnig, unheimlich schlimm. Und das unterschätzt man ja, auf du schläfst nicht mehr gut, so, und hast du keinen Schlaf, kannst du ohne Ende Stoffwechsel, Endprodukte nicht mehr richtig abbauen und so weiter und so fort. Also es ist sogar nachweisbar, dass das richtig schädlich ist und das ist nicht runterzureden und das ist total okay, darüber zu reden. Und das ist sogar sehr wichtig, finde ich. Und wenn ihr jetzt einen Kumpel habt, der Liebeskummer hat, dann solltet ihr den anrufen und einfach mal fragen, was abgeht.
Das finde ich nämlich... Das denke ich auch. Check your mates.
Ja.
Kümmert euch um eure Leute. Ja, nee, definitiv. Das was du da gerade gesagt hast, ne, das zielt so ein bisschen auf den Abwehrmechanismus von Freud. Und zwar geht's irgendwie, ab einem gewissen Zeitpunkt geht's ja auch irgendwie um Verdrängung. So, ne? Also du verdrängst ja dann einen Teil und dann lässt du halt irgendwie dann doch irgendwie wieder Gefühle zu und so. Und das passiert dann in so einem Wechselspiel. Und der Typ, also Freud hat super viel Scheiße gelabert. Eigentlich ist alles außer die Abwehrmechanismen, was der Typ von sich gegeben hat, Bullshit. Dieses komplette Instanzenmodell und so, dass das neurologisch verankert sein soll, das passiert alles nicht. Mhm. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, der Typ ist 100 Jahre tot. So, ja. gib dem mal die Möglichkeiten, ein CT zu machen oder einen Kernspintomographen. Dann kann der Typ ganz andere Sachen da irgendwie rauslocken. Also ich will darauf hinaus, der ist trotzdem ein Genie, trotzdem ist alles, was er jemals gesagt hat, falsch.
Ja.
Aber die Abwehrmechanismen stimmen halt wirklich. Und diese Verdrängung, die passiert ja tatsächlich, weißt du, dass du halt so anfängst, das irgendwie. Und der große Vorwurf, um da kurz den Bogen zu spannen, der große Vorwurf an Freud ist tatsächlich, dass dieser Abwehrmechanismus der Verdrängung für ihn so eine Generalausrede war, dass der alles Mögliche mit diesem Argument rechtfertigen konnte. Wenn der Patienten untersucht hat.
Ja.
Und er hat denen irgendwo diagnostiziert, ja, hier, deine Kindheit war scheiße. Und dann sagen die in der nächsten Sitzung, nee, Sigi, ich habe nochmal mit meiner Mutter gesprochen. Ich habe jeden Geburtstag Toffifee gekriegt. War richtig alles Gucci. Das kann gar nicht sein, was du da erzählst. Mhm. Dann sagt er halt, Abwehrmechanismus, Verdrängung. Weißt du?
Ja,
also
klar.
Es ist so, du kriegst damit alles über die Bühne. So, und das ist der große Vorwurf der Wissenschaft an Sigi. Aber ansonsten hat er da schon eine Menge irgendwie auf die Beine gestellt. Was zum Beispiel auch ein krasser Abwehrmechanismus ist, der wirklich oft verwendet wird, achtet mal drauf, ist Rationalisierung. Der greift natürlich auch bei dem Trennungs-Liebeskummer-Thema.
Meinst du, ich kann sie ja verstehen oder wie meinst du Rationalisierung?
Ja, dass du, weißt du, also es ist, du kannst halt nur bis zu einem gewissen Maße mit rationalen Argumenten gegen irrationale Gefühle gegen argumentieren.
Mhm.
Und Man kann verstehen, warum es Sinn macht, dass sich Leute trennen und trotzdem findet man es scheiße.
Ja, klar. Weißt du? Natürlich.
Das ist auch immer der Grund, warum das dann so schwierig ist, mit den Kumpel zusammenzusitzen und die irgendwie dann den Pain nachführen. Mhm. Weil die halt auf einer rational-objektiven Ebene sagen, nee, dass die Alte weg ist, das macht schon Sinn.
Also. Ja, klar.
Und trotzdem wird es dann Subjekte geben, die dann da sitzen und das Ganze emotional betrachten und dann hängst du halt noch drin. Mhm. So, und das ist dann so ein bisschen die Krux, ne? Das ist dieses Rationalisierungsthema. Was da immer hilft, ist zum Beispiel sich zu überlegen, weißt du, man dreht sich dann ja auch oft im Kreis, so, und dann fuckst du dich ab und dann überlegen die Leute irgendwie, ach, und so eine findest du nie wieder und die ganze Scheiße. Mhm. Und da hilft es sich immer, die Frage zu stellen, was ändert das?
Was meinst du?
Was ändert das, wenn du sagst irgendwie, ja, keine Ahnung, du triffst dann eine andere und dann vergleichst du die und dann findest du die nicht so nice wie der vorige und dann denkst du dir, scheiße. Mhm. Und da, wenn du dir dann die Frage stellst, was ändert das, kommst du schnell zu dem Schluss, das ändert nichts. Und dann kannst du dir die Frage stellen, warum denke ich da noch drüber nach?
Okay, ja, jetzt kann ich
hier folgen. Und da liegt der Albegraben. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Also es ändert einfach nichts.
Genau, und deswegen brauchst du keine Gedanken drüber machen. Ja. Und das ist quasi Rationalisierung.
Ja, okay. Verstehe ich. Das waren alle fünf. Ich hab's eher runtergebrochen, aber...
Achso, nee, das waren Abwehrmechanismen nach Freud, fünf Phasen der Trauer sind, Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz.
Ah, okay. Und ich bin direkt von... ja, Leugnen ja eigentlich nicht und Wut auch nicht, aber ich bin direkt zur Akzeptanz gesprungen.
Du hast eine Menge akzeptiert. Aber das ist tatsächlich die Zielphase, weißt du, darum geht's ja.
Ja, ja.
Darum geht's ja, dass man da hinkommt. Und dieses Modell habe ich ursprünglich, als ich das so das erste Mal gelesen habe, für einfach nur Esoterik gehalten. Weil ich dachte mir, so jeder geht mit Trauer anders um, du gehst nicht fünf Phasen
dadurch. Das glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht.
Aber, nö, aber wenn man es mal so runterbricht, dann kann man halt sagen, dass jeder Mensch unterschiedliche Phasen unterschiedlich intensiv erlebt, aber unterm Strich kommen die schon so ungefähr in der Reihenfolge, weißt du? Also dabei geht es jetzt nicht nur um Liebeskummer, sondern auch wenn du mal irgendwie Familienangehörige oder Menschen, die dir nahestehen, verloren hast oder so, ne? Mhm. Dieses blanke Leugnen und das am Anfang nicht wahrhaben wollen, das passiert ja wirklich.
Ja.
Und das so eine gewisse Wut dann irgendwie daraus resultiert und dass die halt vor der Phase der Depression kommt, macht ja auch erstmal Sinn. Mhm. Weißt du? Weil du willst das nicht wahrhaben, dadurch fühlst du dich hilflos und wer sich hilflos fühlt, fühlt sich wütend.
Okay, verstehe ich.
Weißt du, Wut ist immer, das Thema mit Wut in unserer Gesellschaft ist, dass die Leute nicht verstehen, das ist jetzt super, super von oben herab,
ja.
Aber dass viele nicht verstehen, dass Wut erstmal kein Zeichen von Schwäche ist. Wut ist erstmal nur Schmerz. Schwäche entsteht durch den Umgang mit Wut, weil die meisten Leute, wenn sie wütend sind, irgendwen anschreien. Mhm. Und das ist Schwäche. Mhm. Vorausgesetzt, dass die Person, die du anschreist, es nicht verdient hat.
Zitiere ich sehr gut, sehr gerne meinen Vater, der immer sagt, wenn einer schreit, Lautstärke allein ist kein Argument. Und das finde ich...
Ja, mega, das find ich mega,
so geil, oder? Das finde ich so geil, weil das die Leute natürlich nur noch lauter macht, weil sie noch wütender werden.
Ja, es ist...
Feier ich.
Finde ich auch gut. Einfach mal Öl ins Feuer.
Ja.
Einfach mal Olaf ins Feuer. Nee, ich... ja. Aber ne, das ist halt das Ding, dass Wut erstmal nur Schmerz ausdrückt.
Ja.
So, und deswegen ist wütend sein auch erstmal okay. Es gibt total viele psychologische Workshops, die mit in denen es eine aktive Übung ist, sein Gegenüber nur auf die Palme zu bringen. Es geht nur darum, sich wütend zu machen, was super krank ist. Weil ne, da sitzen sich dann zwei Leute gegenüber und die fangen erstmal an, sich irgendwie einfach nur zu beschimpfen und dann tastest du dich so ein bisschen auf deine, wie soll man sagen, deine Achillesfersen ab,
ja,
so,
ja.
Weißt du? Ne, dann ne, würde man so gucken, okay, wo kann ich beim anderen jetzt so richtig reinbuttern? Und wenn das nicht zieht, weil du irgendwie die Punkte nicht triffst, dann fangen die Leute an, sich da einzelne Haare auszureißen und so.
Was?
Nur, ja, kein Witz, da sitzen sich erwachsene Menschen gegenüber und versuchen sich einfach nur wütend zu machen und wenn sie die Punkte nicht, die Triggerpunkte des anderen nicht treffen, dann reißen sie sich Haare aus oder kneifen oder so, weißt du, es geht einfach darum, mach dein Gegenüber wütend.
Ja, und mit welchem Ziel? Einfach mit dem Umgang mit Wut? Für den?
Um zu verstehen, ja, genau, okay. Genau, um zu verstehen, dass Wut in erster Linie einfach nur ein mega menschliches Gefühl ist, was in jedem irgendwann aufkommt.
Ja.
Und der der Umgang damit in Schwäche resultieren kann. Aber nicht Wut ist gleich Schwäche, weißt du, was ich meine?
Aber ist Wut gleich Hilflosigkeit? Also Hilflosigkeit macht halt wütend, ne?
Ja, genau, das würde ich auch sagen.
Ja. Also ist,
also Wut ist nicht gleich Hilflosigkeit, genau, aber Hilflosigkeit
Resultat, macht halt wütend. Ja, genau.
Das würde ich auch sagen. Mhm. Und dass Depression nach Wut kommt, ist irgendwie weird. Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Aber ich habe das in vergleichbaren Situationen bei mir auch abklopfen können.
Ja, aber vielleicht ist das so ein bisschen, okay, nach der Wut, du hast dich jetzt aufgeregt und nach einer Wut ist man ja auch so richtig, richtig ruhig. Ist im Arsch, ja, genau, ne? Du bist richtig ruhig. Ja, und
du
dann,
verlierst die Kraft.
Genau, und dann, also das ist ja Kräfteraum. Das ist richtig kräftezehrend. Und, also wütend zu sein, wirklich wütend. Und vielleicht ist das dann so die erste Besinnung, die halt einfach dann im Falle eines Verlustes einfach traurig ist. Punkt.
Genau.
Und dann folgt halt einfach eine Depression, jetzt nicht im Sinne von der Krankheit, sondern im Sinne einer depressiven Phase.
Genau. Einer Dysthymie nennt man das dann. Also wenn du so eine chronische Stimmungsverstimmung hast, ohne dass du jemals die Intensität einer depressiven Episode weißt. Mhm. Das Kranke dabei ist, diese fünf Phasen der Trauer oder generell von mir aus, weiß ich nicht, Trauer oder Verlust oder Liebeskummer, funktioniert ab einem gewissen Level wie eine Erkältung. Du weißt genau, welche Phase kommt, du kannst aber keine überspringen.
Ah, krass.
Weißt du, du bist in diesem Verlauf drin, du weißt genau, was jetzt kommt. So, Sport spielt eine große Rolle, weißt du, so, es gibt verschiedene Rückschläge so und so weiter. Also diesen ganzen Ablauf, den hast du vor Augen, du weißt genau, was kommt. Du kommst trotzdem, du musst trotzdem jede einzelne Stufe der Leiter gehen.
Und du meinst also, das könntest du auch nicht verdrängen mittels Drogen, mittels einfach Ablenkung, einfach, weiß ich nicht, unter Leute kommen, manche vögeln sich die Ohren wund. Du meinst, du könntest keine Phase so lang minimalisieren, dass du sie kaum spürst? Dadurch, dass du halt immer abgelenkt bist?
Ja, das funktioniert nicht, oder?
Ich glaube auch nicht.
Also,
ich glaube nicht.
Ich glaube, du kannst nicht immer abgelenkt sein. Ich glaube, das ist auch irgendwann gar nicht gesund. Also ich glaube, du musst auch
nicht mit so... Genau. Das wird, wird nicht gesund sein, weil in der letzten Phase der Akzeptanz war das, ja. Da kommt, glaube ich, dann einfach die Heimkehr, weil du es dann einfach nicht wirklich akzeptieren kannst, wenn du immer verdrängst. Und deswegen ist, glaube ich, also es ist wichtig, sich abzulenken. Mein Standpunkt ist ja einfach aus zwei Punkten. Verdrängung, aber danach bitte akzeptieren. Das ist, glaube ich, der Wichtigste. So, du musst das irgendwie, du musst damit einfach zurechtkommen. Und das auch gar nicht rational betrachten. So, das hat nichts Rationales zu tun. Also es ist einfach so.
Aber Rationalität, da bist du wieder bei den Abwehrmechanismen, Rationalität hilft halt, ne? Also das auch mal so ein bisschen so logisch zu betrachten, so deshalb redet man ja auch dann irgendwie mit Kollegen oder so, oder? Weil die geben dir halt eine objektive Sicht auf die Dinge. Mhm. Und das ist halt super sinnvoll. Weil selber als emotionales Subjekt bist du in gewissen Situationen halt negativ im Tunnel. Und dann greifen so Idealisierungsmechanismen und so weiter und so fort. Und da ist halt ganz wichtig, dann auch irgendwie zu verstehen, so, es geht bei einer Trennung oder bei einer Beziehung ja niemals darum, dass irgendwie einer besser ist als der andere.
Ja.
Es geht ja niemals darum, dass man dann irgendwie sagt, so, ja, okay, jetzt hat XY mit mir Schluss gemacht, jetzt spiele ich nicht in der Liga oder so. Das ist ja alles Bullshit. Es geht ja immer nur um Passung.
Mhm.
Es geht ja nur darum, du musst ja ineinander greifen, damit so eine Beziehung funktioniert, musst du ineinander greifen wie ein Schweizer Uhrwerk.
Richtig.
Das bedeutet, dass da, wo ich ein Zahnrad habe, muss meine Partnerin oder mein Gegenüber eine Lücke haben, sonst greifen wir nicht ineinander.
Mhm.
So, und wenn diese Passung nicht gegeben ist, dann ist Trennung die logische Konsequenz.
Aber auch erst
das ab einer gewissen mit
Anzahl. Ne?
Nicht
ab der ersten
Zeit. Ja, du musst nicht für jedes, musst nicht für jedes Wehwehchen dann da irgendwie das Ding über Bord werfen. Aber wenn man das verstanden hat, dann kommt man schnell dahin zu sagen, so, ein Zahnrad ist nicht besser als das andere.
Mhm.
So. Weißt du, du brauchst halt beide, damit der Aal funktioniert, und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das einfach nicht. Aber dann musst du einfach nur ein anderes Zahnrad suchen. Und,
ja, okay.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber auch wir drehen uns im Kreis.
Wie ein Zahnrad drehen wir uns im Kreis. Ja, es war auch ein super schweres Thema, ne? Ja. Und ich habe auch irgendwie, ich habe da so viele Gedanken zu, und es ist trotzdem super schwer, das alles irgendwie so in Worte zu fassen. Mit Blick auf die Uhr, Lars, kann man aber auch sagen, es war wieder eine hervorragende Folge 8 Minuten Zielzeit.
Finde ich auch. Finde ich auch.
Lass uns an dieser Stelle zur Abbinderubrik kommen.
Du bist ein besserer Mensch, wenn. Heute fängst du mal an.
Richtig. Ich fange heute mal an. Und zwar bist du ein besserer Mensch, wenn du deine Umgebung sauber hältst. In Köln ist man wesentlich, ist man super stolz auf seinen Fädel. Nun, Fädel sind hier ein großes Thema,
oder? Was sind Fädel?
Viertel. Fädel Fädel sind, weißt du, mein Fädel ist Ehrenfeld. Also ich wohne ja in Ehrenfeld, ich weiß nicht,
ja, ob
das Leute mitbekommen haben.
Davon lebt Köln, oder? Von diesem Viertel.
Ja, Ehrenfeld ist quasi nochmal so ein ganz besonderes
Viertel. Ja, okay.
Also es gibt eigentlich nur Ehrenfeld und die anderen.
Ja, verstehe.
Und die anderen wollen halt so sein wie Ehrenfeld. Und der DBEBMW-Aufruf ist einfach, wenn in eurem Fädel Müll rumliegt, wenn da irgendwo sich zwei Leute anpöbeln, dann kümmert euch. Hebt den Müll auf und guckt, dass die Diskussion zwischen den Leuten fair bleibt. Wenn da irgendwo ein Kind rumschreit, nehmt eine Tennissocke und stoppt sie dem Kind in den Mund, damit die Nachbarn die Ruhe haben. Also es geht einfach darum, kümmert euch in eurem Fädel. Und es ist schon klar, dass man das überall machen sollte. Ja. So überall, wo sich Leute anpöbeln, muss man aufpassen. Und überall, wo Müll rumliegt, sollte man ihn aufheben. Aber bei sowas ist halt immer schnell die Gefahr, dass das Ganze funktioniert wie so eine Zahnzwischenraumpflege. Wenn das grundlegende Areal zu groß ist, dann machst du halt gar nichts.
Ja, okay.
Und deswegen ist sinnvoll, sich ein kleines Areal abzustecken und das schon mal sauber zu halten. Mhm. Weißt du? Mhm. Macht mal heute Abend mit Zahnseide nur den Oberkiefer. Ist schon okay. Machst du halt morgen den Unterkiefer. Aber bevor du sagst, auf den kompletten Kiefer habe ich keinen Bock, ich mach gar nichts, mach lieber nur den Oberkiefer.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Na, okay. Du,
was denn deins?
Du alter Hoodwatcher. Janni der Hoodwatcher.
Wichtig.
Ich würde sagen, du hast es vorhin so süffisant daher gesagt, check your mates, das ist absolut richtig. Und deswegen mein kleiner Tipp, also eigentlich total inflationär genutzte Frage, wie geht's, kann man ja auch einfach mal seine Freunde stellen, und um wirklich zu fragen, wie es denen geht. Also ein echtes Interesse. Im Sales-Management spricht man von echtem Kontakt, das ist jetzt nicht hallo, wie geht's, sondern dass man wirklich in Kontakt tritt, einfach mal wirklich die Meinung wissen von dem anderen, wissen zu wollen, das ist vielleicht das Wichtige. Und gerade wenn die irgendwie jetzt nicht gestern eine Trennung hinter sich hatten, sondern weiß ich nicht, das kann auch schon mal länger dauern, vor einem halben Jahr, dann kann man die auch schon mal als Freund, nicht als Bekannter, aber als Freund kann man die ruhig schon mal fragen, wie geht's dir eigentlich da? Vielleicht sogar darauf zielen, wie geht's dir denn damit, dass man ein offenes Ohr für seine Freunde hat?
Finde ich mega gut. Dazu würde ich noch sagen, lass die viele beantworten, wenn man ihnen die Frage stellt, wie es ihnen geht, dann beantworten die eigentlich die Frage, was machst du gerade so?
Ah.
Und das nicht gelten lassen, da nachhaken, festnageln. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, weißt du, wenn du, wie geht's gerade so? Ach ja, ganz gut, ich war jetzt hier gerade noch mit Merlin irgendwie Motorrad fahren und ja, jetzt habe ich gerade noch das Altglas weggebracht. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, wie es mir geht. Das ist die Antwort auf die Frage, was ich gerade mache oder was ich gemacht habe.
Witzig, aber ich glaube, ich mache es selber voll. Also ich fühle mich absolut ertappt. Ich nutze.
Ja, und da ist es dann an guten Freunden festzunageln und zu sagen so, das ist nicht die Antwort. Ich will wissen, wie es dir geht.
Ja. So, ich bin jetzt hier fertig.
Ich auch. Es war super schwermütig, boah, oder?
Es war träge.
Boah, wir waren träge. Die letzte halbe Stunde, ja, hatte ich ja selber keinen Bock.
Ja, ich wollte auch, dass wir fertig werden. Also nächste Woche wird wieder ein Knaller. So, ja, aber wir mussten da jetzt auch mal drüber reden. So, das haben wir jetzt abgehakt. Und jetzt können wir uns wieder den schönen Dingen im Leben widmen.
Richtig, Lars, dann verabschiede ich doch mal bitte.
Okay, es war mir eine Freude. Tschüss.
Und ich habe natürlich passend zu dieser Folge einen viel zu tiefgründigen Abschiedsreim für euch vorbereitet. Es gibt eine Charaktereigenschaft, mit der kann dich keiner bekriegen. Es ist der Charme, denn er schlägt die Brücke von Wahrheit zu Frieden. Denk mal drüber nach.
Da denke ich drüber nach. Tschüss.